Herzlich willkommen, mitten noch eigentlich in den Sommerferien. Wir lassen uns nicht aufhalten, marschieren weiter, die nächste Krankheitswelle kommt. Dann holen wir jetzt schon ein bisschen Vorsprung. Okay, ich würde gern beten zum Anfang, zum Start und dann legen wir los. Vater im Himmel, ich will dir dafür danken, dass wir jetzt unter deinem Wort wieder zusammenkommen können. Wir wollen ganz bewusst da hineinschauen und uns die Zeit nehmen. Wir haben sehr stark damit zu kämpfen, uns diese Zeit im Alltag zu nehmen, für uns alleine. Es ist immer wieder eine große Schwierigkeit für uns auch, weil das unser Fleisch nicht unbedingt möchte und nicht dazu antreibt. Ich danke dir, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt hier zusammen das zu tun und dass wir gemeinsam in dein Wort hineinschauen, um zu lernen, um deine Schönheit im Wort zu entdecken, um selbst ausgerichtet, korrigiert, vielleicht getröstet zu werden, was auch immer Not tut jetzt für uns. Und ich will dich bitten, dass du es austeilst, dieses Wort. Mach du es reich, lass du es leuchten zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir dich im Namen deines geliebten Sohnes. Amen. So, wir sind mitten drin im ersten Kapitel. Ja, wobei es ist jetzt mehr und mehr eigentlich schon Landeanflug. So, wir haben zuletzt im ersten Kapitel uns angeschaut den Unterschied zwischen Lot und Orpa. Ja, sie haben sehr, sehr, sehr viel gemeinsam, von ihren Ursprüngen ausgehen und von ihrer Geschichte ein Stück weit, wie sie uns hier beschrieben wird. Und diese Gemeinsamkeit, die geht bis Vers 13. Das ist eigentlich 1:1 dasselbe. Kein Unterschied zwischen beiden. Und erst in Vers 14 haben wir gesehen, wie sich beides, eine Weggabelung der Ewigkeit, ja, für die eine einen Weg zum Segen und für die andere einen Weg zum Fluch. Ja. Weil in Moab gibt es keinen Segen. Den Segen gibt es nur bei Gott selbst, bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich möchte ein bisschen anschließen, wir haben uns die Orpa ein bisschen zuerst näher angeschaut. Was kennzeichnet so eine Orpa? Haben wir solche Orpas zum Teil heute auch noch, die christlich dabei sind, die auf dem Dampfer sind und die du von einem echten Christen nicht unterscheiden kannst. Aber mit der Zeit offenbart es sich, ja, und dann kommt es zutage. Und da haben wir uns damit beschäftigt. Wie sehen diese Orpas aus? Wie gehen wir als Gemeinde auch mit solchen um? Was sind da unsere Aufgaben? Jetzt haben wir unseren Fokus auf Ruth gelenkt, um uns Ruth anzuschauen. Und da entdecke ich in diesem Text mehrere Kennzeichen eines Gläubigen. Was unterscheidet ihn eben, wie gesagt, von jemandem, der einfach nur dabei ist, der einfach nur mitläuft, aber der nicht wiedergeboren worden ist vom Evangelium her? Und wir haben uns letztes Mal angeschaut, es hat etwas damit zu tun, wie man auf diese Kosten, die einem vorgestellt werden, reagiert. Wenn wir in den Text nochmal reingucken, ich würde fast vorschlagen, lasst uns nochmal zumindest wieder ab Vers 6 lesen. Am Zwiespalt, wenn ihr alle dieselbe Truppe wärt, dann würde ich nur 2-3 Verse lesen, aber dadurch, dass das immer wieder wechselt, lesen wir ein bisschen längeren Abschnitt, dass wir alle drin sind. Schau mal, ab Vers 6 lesen wir jetzt mal. Da heißt es: Und sie, das heißt Naomi, machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte in den Feldern von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet an jedem dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da hoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte, kehrt nur um, meine Töchter. Wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter. Geht. Ich bin ihr zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spreche, ich habe noch Hoffnung, wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß sind? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Da hoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Da sagte sie, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Bis hierher. Und letztes Mal haben wir betrachtet und geschaut, Ruth bekommt dieselben Kosten hier vorgelegt, was es für sie kosten wird, mit Naomi mitzugehen. Nämlich einen sehr schwierigen sozialen Stand, ohne Aussicht auf einen Mann, ohne Aussicht auf eine Absicherung, ohne Verwandtschaft, ohne die eigene Kultur, ohne die Religion, mit der man aufgewachsen ist, ohne den eigenen Glauben, den man von Kindesbeinen an eingeflößt hat. Es hat dort zumindest im besten Falle keinen Platz, ja, da wo Naomi herkommt. Deswegen, es bedeutet, alles aufzugeben letztendlich. Und sie ist bereit, Ruth ist bereit, das zu tun. Und das zeichnet einen Gläubigen aus, wenn die Kosten des Evangeliums, der Nachfolge Jesu, ihm vorgelegt werden, dann ist es nicht etwas, wo er dann anfängt zu belegen, sagt, naja, okay, wenn es so steht, vielleicht lieber doch nicht, ja, sondern nicht im Vertrauen auf das eigene Fleisch, aber trotz all dieser Dinge, dass eine Bereitschaft da geweckt worden ist, auch vom Herrn, zu sagen, nein, ich weiß um all die Leiden, aber ich nehme es in Kauf. Weil ich weiß, wie viel herrlicher, wie viel wunderbarer das ist, was ich dafür bekomme. Oder im Fall von Ruth bekommen könnte. Weil es ist nicht gewiss, es ist nicht sicher. Ich möchte nochmal dieses erste Kennzeichen, was uns hier beschrieben wird, nämlich die Bereitschaft, mit Leiden auf sich zu nehmen, Kosten in Kauf zu nehmen, möchte ich vom Neuen Testament nochmal zwei, drei Stellen, weil wir haben nur eine angeschaut letztes Mal, glaube ich, ich nochmal zwei, drei Stellen aufschlagen, um es zu festigen. Und dann schauen wir uns das zweite Kennzeichen an. Was ist das zweite Kennzeichen von einem echten Gläubigen? Und da lasst uns dann Stück für Stück weitergehen. Lukas 22. Die Stelle, die wir letztes Mal aufgeschlagen haben, nur als Erinnerung, war Römer 8, Vers 17, wo er sagt, dass wir Erben sind, Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden. Ja. Lukas 22, Vers 26, oder lesen los ab Vers 24. Und wir sind kurz davor, dass Jesus diesen Leidensweg antritt, den schwersten aller Wege, der gegangen worden ist, jemals auf dieser Erde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen. So sind Kinder, gell? Absolut unsensibel. Und du denkst, die allerschlechtesten Zeitpunkte suchen sich aus. Aber nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, wie wir sehen. Es entstand aber ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Und Jesus in aller Geduld, er aber sprach zu ihnen, sehe ich, meine, wie würden wir was ausrasten, oder? Wie könnt ihr? Ja, an diesem Zeitpunkt, ja. In aller Geduld, sagt Jesus, er besprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, ich bin aber in eurer Mitte wie der Dienende. Ganz kurz, was hat es damit auf sich, zu Tisch liegen und zu Tisch, oder der, wie heißt es hier, der Dienende? Was ist das für ein Unterschied? Was heißt das? Wer?
Beim Essen das anders.
Okay.
Zu essen, also beim man lag am Tisch und hat gegessen. Ne? Ja. Und das war die Herrschaft und die anderen.
Die gelaufen sind, die gestanden sind, die nicht liegen durften, also die waren die Diener.
Ja, ja.
Genau, in diesem Sinne spricht Jesus hier. Wer ist größer, derjenige am Tisch liegen darf oder der immer rennen muss? Das ist klar. Ne? Und er sagt, es ist doch der zu Tisch liegende. Er sagt, aber ich bin in eurer Mitte wie der rennt. Ja. Und dann sagt er hier etwas, schaut mal. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen, in meinen Prüfungen, in meinen Anfechtungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch und in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Wir haben nicht die Zeit, das Ganze jetzt hier zu entfalten. Wir sehen, es geht um Herrschen, es geht um Dienen, es geht um und um das Reich Gottes, um das zukünftige Reich Gottes hier. Und was ist hier, wie begründet er es, dass sie Anteil haben dürfen an diesem Reich? Wie begründet er das, dass sie essen und trinken werden dürfen, sogar auf Thronen sitzen dürfen?
Wie es mein Vater zugeeignet hat.
Mhm. Ja, aber noch etwas davor.
Die sind ihm treu geblieben.
Die sind ihm treu geblieben. Das heißt, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben. Seht ihr, das ist ein Kennzeichen von Gläubigen, von Menschen, die wahrhaft wiedergeboren worden sind. Sie sehen, da alle anderen sagen, Jesus, wenn du so etwas redest, Johannes 6, nee, das kann ich nicht verstehen. Brauche ich nicht. Tschüss. Ja, wir haben es letztes Mal auch angeguckt. Und die sagen, wohin sollen wir gehen? Es gibt nichts anderes. Wir wissen nicht anders, wohin zu gehen. Sie sind bereit, selbst diese Leiden mit auf sich zu nehmen. Und wir wissen es auch nicht in vollkommener Art und Weise. Ja? Ich meine, der Entschluss stand fest, oder? Ich meine, es ist schon freundlich von Jesus, wie er es so schreibt, gell? Ihr habt ausgehabt meinen Versuchungen. Und was machen sie alle danach? Hauen ab. Also es ist nicht in einer vollkommenen Art und Weise, aber nichtsdestotrotz, Jesus geht diesen Prozess mit ihnen und letztendlich, wozu er sie macht, wenn wir sehen später in der Apostelgeschichte, erfüllt sich das alles, ja, dass sie mit ihm durch für Christus diese ganze, oder für seinen Leib auch diese ganzen Leiden erduldet haben. Viele, den Märtyrertod sogar gestorben. Und er sagt, ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben, Gott hat euch ein Reich bestimmt. Er schenkt, also für euch ist das vorgesehen. Für die, die kurz dabei waren und dann gesagt haben, wieder tschüss, für die nicht. Das sind nicht wahrhaft welche, die zum Glauben gekommen sind. Sonst wären sie geblieben, ja, heißt es an anderer Stelle. Wenn sie von uns wären. Andere Stelle, die das zeigt, wenn wir 2. Thessalonicher aufschlagen, Kapitel 1. 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Lasst uns beginnen, in Vers 3 zu lesen. Und auch hier werden wir Kennzeichen entdecken von denjenigen, die wahrhaftig zum Glauben gekommen sind. Heißt es nämlich, Vers 3, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder. 2. Thessalonicher 1, 3, für die noch nicht angekommen sind. Müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist. weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch zunimmt. So, dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens. Seht ihr das? Worüber freuen die sich und erzählen in den anderen Gemeinden? Was von den Thessalonichern? Wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Wir nicht alles jetzt lesen, aber worum es geht, sehen wir hier, oder? So dass wir, Vers 4, so dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes. Wegen was? Was haben sie erzählt in den anderen Gemeinden? Was heißt es hier? In all euren wegen eures Ausharrens und Glaubens, in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Wer weiß, was in Thessalonich passiert ist? Lukas, Apostelgeschichte 17. So grob. Dann lesen wir es eben kurz. Ist ja da, gell? Apostelgeschichte 17. Es ist kein langer Abschnitt. Da heißt es, ausgehend von Vers 1, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und redete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und auch aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist. Also Christus beim ersten im Sinne von Messias, dass der Messias leiden, aus den Toten auferstehen muss und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Es ist nicht irgendeiner, auf den man warten muss, sondern das ist Jesus. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas. Und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige von der vornehmsten Frauen. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. So, es dauert nicht lang, bis der erste Feuerkessel der Probe kommt. Sie brachten die Stadt in Aufruhr. Sie traten vor das Haus Jasons, einer von denen wahrscheinlich, die da zum Glauben gekommen sind, und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt. Und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hat, ließen sie sie frei. So, und als Paulus und Silas weitergezogen sind, war alles wieder in Butter, oder? Ja, es war vielleicht schon gewissermaßen beruhigt, aber waren sie ja alle wieder gut Freund mit denen, die zum Glauben gekommen sind, mit Jason und mit allen anderen? Sicherlich nicht, sicherlich nicht. Und die, gerade eben die Juden, auch hier aus Thessalonich, wisst ihr, wie krass die waren? Als die hier in Beröa, in der nächsten Stadt, das verkündigen, da schicken sie von dort und verfolgen sie von dort weiter. Es reicht nicht mal, dass Ruhe jetzt bei ihnen ist. Ja, müssen sie weiterverfolgen. Das war sehr aggressiv. Und was sagt Paulus? Er ist so dankbar und freut sich in allererster Linie deswegen, weil sie ausgeharrt haben und Glauben bewahrt habe in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet, sagt er. Das ist im zweiten Thessalonicher Brief so. Und wenn wir im ersten schauen, ist das sehr, sehr ähnlich. Schaut mal, schreibt er sehr, sehr ähnlich. In Vers 1. Erst Thessalonicher 3, Vers 1. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, Dennis hat uns den Text näher gebracht, das ist schon auch ein bisschen her. Und deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Athen liegt schon etwas weiter auf der Strecke. Thessalonich sind sie vorher gewesen. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Also sie kämpfen darum, ja, dass sie ausharren, dass sie da dabei bleiben, ja. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist. Und ihr wisst. Ist interessant, oder? Was sagt Paulus Ihnen hier? Hat das Ihnen verheimlicht von Anfang an? Nee, von Anfang an hat er Ihnen gesagt, wir sind dazu bestimmt. Gott hat es festgelegt, dass es passieren muss. Gott hat festgelegt, dass diese Leiden kommen müssen. In welcher Form auch immer. Diese Prüfungen müssen stattfinden. Warum? Damit der Glaube sich erweist. Damit der Glaube zum Vorschein kommt. Wenn ihr eine, ich habe das ja der anderen Gemeinde, wo ich jetzt war, versucht so zu erklären und zu zeigen, wenn du eine Brücke baust, meinetwegen nimmst du irgendein Material, sagen wir mal Holz vielleicht, baust eine Holzbrücke, dann wirst du nicht wissen, ob diese Brücke trägt oder nicht, wenn du es nicht ausprobierst. Wenn du meinetwegen, du hast alles fertig gebaut, sie steht schön da, aber niemand ist jemals darüber gelaufen. Dann weißt du nicht, ob sie ihren Zweck als Brücke erfüllt, ob sie sich als eine Brücke erweisen wird oder nicht. Ja? Damit es klar wird für alle, damit es ersichtlich wird, muss eine Belastungsprobe stattfinden. Ja? Und zum Glück ist das nicht so, dass es alles auf uns selbst gründet. Aber dieses Werk, was Gott, diese Wiedergeburt, das ist etwas, was Gott im Herzen wirkt. Ja? Das ist nicht etwas, was wir hervorgepresst haben. Aber wenn Gott diese Wiedergeburt gewirkt hat im Herzen, dann wird er gewisse Dinge zulassen, die das zeigen, dass das passiert ist. Denn Jesus hinterherlaufen, wenn es schön ist und wenn die Sonne scheint, das können Ungläubige auch. Ja? Das ist nicht etwas, wo wir sagen, da zeichnen wir uns schon aus. Ja? Wenn Jesus das Brot austeilt, wenn er Kranke gesund macht, wenn er der Star von allen ist, ja? Wenn er die angesagte Nummer 1 ist. Da zeigt es sich nicht. Aber eben in diesem Leiden. Deswegen sagt er hier, wir sind dazu bestimmt. Gott hat es so festgelegt, wie es auch geschehen ist und wie ihr es wisst. Darum, da ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Ja, Paulus selbst kann nicht mal sagen, nicht mal Paulus ist da und sagt, bei euch kann ich 100% sagen, ja, ihr seid zum Glauben gekommen, keine Frage. Ja, er sagt, ich weiß es auch nicht. Es gibt gute Anzeichen, aber zu 100% kann ich es nicht sagen. Ja, deswegen musste ich unbedingt ihn schicken, schau, wie es steht, ja. Schau, ob nicht, ob das alles, was wir geredet haben, die ganze Arbeit, ob es nicht vergeblich war. Und so schickt er ihn, ja. Da aber jetzt Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft, das Evangelium oder ein Evangelium brachte, von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet werden geworden durch euren Glauben. Das ist interessant auch, ihr Lieben. Was ist das, was uns am meisten tröstet? Ist es auch das, wenn wir merken, da sind andere, unsere Glaubensgeschwister, diesen ganzen Bedrängnissen ausgesetzt, aber anstatt, dass sie Christus verwerfen und in den Rücken zukehren, halten sie umso mehr an ihm fest. Ist das auch für uns unser Trost, unsere Freude, das, was uns aufblühen lässt? Wenn ja, dann ist es ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Damit wollen wir es auch dabei belassen. Einer, der zum Glauben gekommen ist, den führt der Geist mehr und mehr dahin, dass er bereit ist, für Christus, für seinen Namen Leid, Kosten, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Das ist das, was uns die Bibel an vielen Stellen zeigt. Ein weiteres Kennzeichen ist, das möchte ich mit euch anschauen, jetzt wieder zurück nach Ruth. Oder gibt es dazu Fragen? Wir sind ja jetzt extra nicht in der Predigt, wo ich sage, schreibt die Fragen auf. Ich meine, ihr könnt sie auch aufschreiben, aber ihr könnt sie auch stellen. Jetzt, das ist wirklich Gelegenheit. Vielleicht kommen sie auch ein bisschen später nach, beim Verdauen. Jederzeit. Und wir sehen hier etwas an der Antwort natürlich von Ruth in Vers 16 und Vers oder ab Vers. Ja, doch, Vers 16. Ich lese es einfach noch einmal. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Ein weiteres Kennzeichen von einem Gläubigen ist, dass er ein Verlangen hat nach Gott. Dass er ein Verlangen hat nach Gott. Woran sehen wir das hier? Von all diesen Dingen, meiner Meinung nach, wie ich das verstehen kann, wie ich es lese hier, Ruth zählt ja verschiedene Dinge hier auf. Wohin du gehst, da will ich auch hingehen. Wo du dann bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben, dort will ich begraben werden. So, sie sagt zuerst zwei Dinge und am Schluss sagt sie zwei Dinge, aber ich glaube, das, was am wichtigsten ist, das steht in der Mitte. Dein Volk ist mein Volk und mein Gott, dein Gott ist mein Gott. Darum. Ja. Was ist das, was hier bei der, Naomi in Vers 15 über die Orpa gesagt hat. Wohin ist sie zurückgekehrt?
Zu ihrem Volk und ihrem Gott.
Also zu zwei Dingen, Volk und Gott. Das sind die zwei Dinge, die im Vordergrund stehen. Ja? Die anderen Dinge, die gehören damit zusammen, die sind damit verknüpft, aber das hauptsächlich, worum es geht, ist dein Volk und dein Gott. Und deswegen, was ich hier interessant finde, ist, in Vers 10 haben wir es noch gelesen, guck mal. Oder Vers 9 in der Hälfte. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Also wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Ja? Ist nicht unser Volk, ist dein Volk. Da ist es so. Dann Vers 15, guck mal, sagt sie, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. So da, wo ihr Herz ist, da, wo sie hingehört, da ist sie zurückgekehrt. Und was ist jetzt? Ja, kehre doch auch du dahin. Das ist doch das Allerlogischste jetzt, dass auch du in deine Heimat zurückgehst. Dass du auch zu deinem Volk gehst, dass du auch zu deinem Gott dich wieder zurückwendest, oder? Das ist doch das Naheliegendste, oder? Ruth sagt, nein, nein, nicht. Du brauchst nicht weiter in mich zu dringen. Warum? Weil dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Das ist nicht mehr mein Gott. Das ist nicht der Chemosh, der Hauptgott von den Moabitern. Das ist nicht mehr mein Gott. Die Moabiter, das sind nicht mehr mein Volk. Mein Volk ist ein neues Volk, das dem du angehörst. Das ist ein Zeugnis ihrer Bekehrung, oder? Sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich. Sie hat, wie 1. Thessalonicher ist mir dazu eingefallen nochmal. Schlagen wir es nochmal auf. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Wenn ihr einen Zettel habt oder irgendwas, wir kommen nochmal beim Thessalonicher Brief vorbei, wenn der Herr will. Irgendwie viele Parallelen da entdeckt. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst, und das sind die anderen Gemeinden, zu denen das Wort hindurchgedrungen ist, 1. Thessalonicher 1, lesen wir mal ab Vers 8, dann ist es ein bisschen klarer. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, weiter gerufen worden, nicht allein in Mazedonien und in Achaia. Das sind zwei verschiedene Gegenden, wie bei uns Bayern, Baden-Württemberg, ja. Zwei verschiedene Provinzen damals. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst, da wo sie hinkommen, an diese unterschiedlichen Orte, wird ihnen schon berichtet. Ah, wir haben schon gehört von den Thessalonichern. Ja, was habt ihr von ihnen gehört? Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Also das heißt, wie sie die Apostel aufgenommen hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Genau das ist das, was hier in Ruth stattfindet. Eine Abwendung, einen kompletten Cut zu den Göttern, um dem wahrhaftigen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist ein wunderbares Zeugnis, oder? Das ist... Möge das über jeden von uns gesagt werden können, dass wir uns abgewandt haben von den Göttern, um dem wahrhaftigen, lebendigen Gott zu dienen. In der Vollkommenheit erst, wenn wir selbst vollkommen sind bei ihm, aber nichtsdestotrotz, wir haben das getan und haben uns auf diesen Weg begeben. Also die Ruth macht das hier sehr, sehr klar und macht das sehr, sehr deutlich. Nein, nein, das ist das Volk von der Orpa, das ist der Gott von der Orpa, aber das ist nicht mein Gott. Und das ist das Entscheidende. Und sie, obwohl sie, wie gesagt, irdisch kaum eine Perspektive hat dort, sagt sie, aber ich muss trotzdem dorthin. Im Gegenteil, was hätte sie eigentlich zu erwarten gehabt, wie wir schon gesehen haben?
Nicht viel.
Nicht viel, überhaupt gar nicht viel. Aber was hat, wie stand... was hat Gott verschiedene Dinge gesagt über die Moabiter? Herzlich willkommen.
Die dürfen nicht in die Gemeinde.
Die dürfen nicht eigentlich kommen. Mhm. Wisst ihr, und das weiß nicht, ob sie es wusste oder nicht, aber eigentlich darf sie nicht kommen. Aber wisst ihr, es ist eben genau dasselbe, wie Johannes 6 sagt, ja, wohin soll ich sonst gehen? Mhm. Ja, und wenn er mich dann tötet mich. Aber ich muss dahin, weil ich weiß, es gibt nirgendwo was anderes. Es gibt keine andere Quelle des Lebens. Das ist wie Jakob, an Jakob muss ich auch denken, ja. Der kämpft und sagt, ich muss diesen Segen haben. Und sei es, dass der Mann mich hier schlägt. Ja, hat er gemerkt, gell? Einmal Hüfte berühren, ja. Und schon, oh, sag ich, oh, lieber schnell loslassen. Nein, ich halte ihn fest, bis er mir diesen Segen Gottes zugesagt hat, ja. Er hat ein Verlangen nach Gott. Er hat ein Verlangen nach diesem Segen, der mit Gott in Verbindung steht. Und genau dasselbe sehen wir hier bei Ruth. Und wie wir schon immer wieder angeschaut haben, aber damit es euch einprägt, schlagt es nochmal auf, Ruth 2, Vers 12. Beschreibt nochmal sehr, sehr gut diese Motivation, die sie gehabt hatte, um zu kommen. Dieser Vers ist sehr, sehr wichtig. Da heißt es, der Herr, und da spricht Boas jetzt dann später zu Ruth, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Seht ihr das? Hier, Boas hat schon etwas mitbekommen von dieser Motivation, die in ihrem Herzen war. Die Absicht, warum Ruth gekommen ist, um unter den Flügeln Gottes Zuflucht zu suchen. Sie hat gewusst, da ist Leben, da ist die Verheißung, da ist Hoffnung. Da, wo ich herkomme, da ist keine Hoffnung. Also ganz, ganz wichtig, sie hat ein Verlangen nach Gott und sie zieht es dorthin, auch wenn es menschlich überhaupt nicht logisch ist. Und mir sind dazu ein paar Stellen noch eingefallen, die ich mit euch auch aufschlagen möchte. Nahum 1. Ja, genau. Jona, Micha, Nahum, ne? Prophet Nahum, ein sehr kleiner Prophet mit nur 3 Kapiteln. Sehr kurz und knackig. Es geht hier viel um Ninive. Ja, so nicht weit weg von der Mitte der Bibel, doch ein bisschen weiter rechts davon. Ich glaube, wir müssen mal so Bibelauflagen auch machen. Im Jugendkreis haben wir früher gemacht. Ja, also Henry gibt einen Kurs, einen Workshop.
Bei mir an der Wand.
Sehr gut. Lass uns mal lesen. Nahum ab Kapitel 1, Vers 1. Und bis wir zum Ziel, zur Ziellandung kommen, sind die anderen mit dabei. Ausspruch über Ninive. Das Buch der Vision des Nahum aus Elkosch. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Wo kommt das her für die, die tief verwurzelt sind in der Schrift? Der Herr ist langsam zum Zorn, ohne jetzt in die Parallelstellen zu gucken. Das ist das Betrügen. Jetzt gerade. 2. Mose ist gut. 20 ist die 10 Gebote. Aber ein bisschen weiter hinten. 2. Mose 33.
Wo Gott sich offenbart.
Genau.
Und das vor ihm herruft.
Genau. Da stellt sich Gott vor und nennt sich so. Und sagt, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Aber auch das hier, was hier steht, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Mhm. Und das ist etwas, was wir nicht zusammenbringen können eigentlich. Zumindest, wenn wir das Kreuz nicht haben. Entweder ist Gott gnädig oder ist gerecht. Nur durch das Kreuz kann er beides sein. Indem er seine ganze Gerechtigkeit auf Christ, seinen gerechten Zorn, seinen gerechten Grimm über Christus ausgießt. Und uns gnädig sein kann deswegen. Allein auf diesem Weg. Das nur als Randbemerkung. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Im Sturmwind, im Unwetter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er bedroht das Meer und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen. Es welken Baschan und Karmel, die Blüte des Libanon welkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht hebt sich die Erde und das Festland und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer. Die Felsen bersten durch ihn. So, mal bis hierher. Wie wird Gott uns hier vorgestellt? Ich meine, es ist so ein bisschen merkwürdig, oder? Er bedroht das Meer, der Barschan, Karmel, weiß nicht mal, was das ist überhaupt. Sind das große Blumen, oder warum welken die? Also es sind eigentlich Berge, ja. Und hier wird sehr, sehr viel aus der Schöpfung Gottes eben auf. Mhm, ja, aber hier ist ja nicht, dass er das hervorbringt, sondern was? Ja, eigentlich zerstört fast, ja. Es zergeht vor ihm. Es geht ein wie eine Blume, die du nah ans Feuer hinhältst, oder? Was passiert? Ja, geht ganz schnell. Warum wird das so beschrieben? Hat Gott ein Interesse daran, dass der Karmel zerschmelzt? Oder ich meine, der ist ja auch noch da.
Gewaltige Macht.
Ja. Genau. Also sein und die zerstörerische Gewalt seines Zorns. Ja. Was es bedeutet und was dieser Zorn imstande ist anzurichten. Das ist nicht der Zorn von einem kleinen bellenden Dackel, wo man einfach sagt einmal so mit dem Fuß und dann kuscht er, ja. Sondern das ist ein Zorn, der ist schrecklich für den Menschen. Schrecklich. Er ist so, dass er die Natur umwälzt, was wir auch wissen, dass es geschehen wird, was er verheißen hat. Hier wird uns der ganze Grimm und die ganze Furchtbarkeit des Zornes Gottes wird uns sehr plastisch vor Augen gemalt hier. Das ist interessant, oder? Mhm. Und jetzt Vers 7, schaut mal. Gut ist der Herr. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis. Und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Mhm. Oh, was ist das für ein schöner Vers, oder? Wenn du zuerst das, wenn du das hier vor Augen erstmal hast, den ganzen Zorn Gottes, der sich hier zeigt, dann wirst du sagen, wer kann ihm nahen, oder? Psalmen haben wir es gelesen, Psalm 24, ich glaube Psalm 20 oder 21. Wer kann auf den Berg des Herrn hinaufgehen? Wer kann vor ihm stehen? Wer kann zu ihm kommen? Niemand eigentlich. Eigentlich bist du lebensmüde, wenn du das machst. Aber was heißt es hier? Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis. Für die, die trotzdem, dass Gott diesen Zorn hat und die wissen eigentlich von mir aus selbst, wie ich komme, habe ich keine Chance. Aber die vom Neuen Testament, würde ich sagen, die gereinigt durch das Blut Christi wissen, sie dürfen kommen, die Zuflucht bei ihm suchen, die sich bei ihm bergen, die sich nicht gegen ihn auflehnen, die nicht gegen seine Feinde sind, die nicht leben, als ob es sie nicht gibt und über die er den gerechten Zorn ausgießen wird, sondern die, die sich bei ihm bergen, die zu ihm rennen und sagen, Herr, ich habe nirgendwo anders gefunden, wo ich mich verstecken soll von deinem Zorn, ich muss zu dir selbst rennen. Ja, wie Psalm 130 sagt, er ist tief versunken in der ganzen Sündenschuld, aber zu welchem Schluss kommt er? Herr, du musst es, wenn du die Sünden anrechnest, Herr, wird keiner bestehen, ja, aber du bist es, der die Sünde vergeben wird. Und dann schon ein großes Schild für uns macht auf Jesus Christus. Verknüpfung Matthäus 1, das geht jetzt auch zu weit. Also wir sehen, wie, das dürfen wir nie vergessen, ihr Lieben, weil heute kommen wir so selbstverständlich zu Gott. Ja, ist ja klar, Gott ist für alle da, alle dürfen kommen, jeder ist herzlich willkommen. Einfach nur ein Gebet sprechen oder irgendetwas. Nein, wir müssen wissen, wer dieser Gott ist. Und wir müssen wissen, wir können allein in Christus ihm nahen. Allein durch ihn dürfen wir diese Zuflucht bei ihm suchen. Aber was für ein wunderbarer Trost ist das. Und das ist das zweite grundlegende Merkmal von einem Gläubigen. Er weiß, worauf er sich einlässt. Es ist nicht so, dass er, ja, manchmal ist es leider in unserer Unmündigkeit manchmal auch noch so, dass wir, ja, und wer ist sich der ganzen Tragweite bewusst, wenn er vor Gott kommt, oder? Wer weiß wirklich, wem er gegenübersteht? Wir wissen, dass wir alle da in dem, aber trotzdem, der Gläubige hat eine Ahnung davon, würde ich sagen. Er hat eine Ahnung davon und er kommt, aber trotz dessen wirft er sich in die Hände Gottes. Sucht er die Zuflucht, weil er weiß, es gibt sie nur hier. Es gibt sie nur hier. Und es ist ein Verlangen in ihm, ein unstillbares Verlangen. Psalm, ich muss an Psalm nochmal denken, Psalm 42. Kennt ihr alle? Könnten wir jetzt die Gitarre auspacken? Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Seht ihr, es geht wieder darum, Gott begegnen, zu Gott kommen, bei ihm Zuflucht zu suchen. Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar sie führte, zum Hause Gottes mit Klang und des Jubels und Dankes. Ein feierlicher Aufzug. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir, harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Das ist so der erste Vers, dann kommt der zweite Vers, ab Vers 7. Also der zweite Liedvers, ab Vers 7. Aber das ist so hier, manchmal sind wir in der Gefahr, wir kennen das schon, den Text halb auswendig, und dann sind wir in der Gefahr, einfach drüber zu fliegen. Aber nehmt ihr das wahr? Eine Hirschkuh, die nach Wasserbächen lechzt. Was ist das für ein Bild? Ist das einfach so, schlendert halt ein bisschen rum und guckt, ob es was zu trinken gibt, oder? Was bedeutet lechzen?
Sehnsucht.
zielgerichtet.
Größte Not.
Ja, in der größten Not, ja. Ausgemergelt, ausgedörrt, schreiend eigentlich, ja. Mhm. Manche übersetzen, wie ein Hirsch schreit nach Wasserbächen, ja. Es ist etwas, wo nicht einfach nur, ja, mal gucken, ob Gott da ist, ja. Oh, war nicht da, dann gehe ich wieder. Er schreit, Herr, meine Seele lechzt nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Oh, ich hoffe, dass wir alle etwas von dieser Sehnsucht kennen nach Gott. Nicht eine fromme Sehnsucht, die im Gottesdienst schöne Gebete formulieren kann, sondern eine, die auch in der Einsamkeit mit Gott um genau das ringt, was hier beschrieben wird. Ja. Psalm 63 noch als zweiter Zeuge und dann hier ein Psalm nochmal von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch, in einem dürren, erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen, während meines Lebens meine Hände in deinem Namen aufheben. Seht ihr das, wie er nach Gott dürstet und wie er sich nach ihm ausstreckt, wie er sagt, da muss ich hin, zu ihm muss ich kommen. Und dieser interessante Satz, oder? Denn deine Gnade ist besser als Leben. Das ist dieser Vergleich, ja. Zumindest so, wie ich es jetzt verstehe, vielleicht muss ich noch mehr darüber brüten auch und das Gründliche, aber so auf den ersten Blick, wie du hast die Möglichkeit, entweder hast ein Leben, kannst dir ein Leben wählen, 90 Jahre, oder du gehst jetzt zu Gott und stirbst, aber er ist dir gnädig.
Geht um die Ewigkeit.
Auf Zeit und Ewigkeit, ja. Genau. Also im Blick auf die Ewigkeit, richtig. Was würdest du nehmen? Oh, deine Gnade ist besser als Leben. Du kannst dir das schönste Leben hier aussuchen auf der Erde. Aber deine Gnade ist besser. Und da nehme ich alles, was im Gesamtpaket mit dieser Gnade kommt, ja. Auch die Gnade, die wir nicht so gerne annehmen, wie Petrus sagt, ja. Denn das ist Gnade bei Gott, wenn ihr Leiden ertragt. Ja. Oh, das ist nicht die Gnade, nach der wir uns ausstrecken. Aber er sagt hier, deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist etwas von der Sehnsucht, die ein jeder Gläubige kennen sollte in seinem Herzen. Wir wissen, die ist nicht konstant natürlich immer so. Es wäre schön, wenn das immer so konstant wäre. Aber trotzdem, wir kennen es. Wir kennen es. Es ist etwas, wo Gott uns nicht, wir sind nicht losgelöst von Gott. Wir sind abhängig von ihm. Wie, ich sage es oft, auch wenn im Gebet vor der Predigt, wie eine Pflanze darauf angewiesen ist, dass ich ihr Wasser gebe. Und wenn nicht, dann kann ich beobachten, die Blätter werden blass. Und dann, wenn ich weiter, dann hängen sie runter. Und du kannst abwarten, bis es dann kaputt ist. Sie ist angewiesen, die kann nicht selber zum Wasserhahn gehen und sagen, ich trinke jetzt. Sie ist absolut abhängig. Und das ist etwas, was ein Gläubiger verstanden und begriffen hat. Das ist ganz, ganz wesentlich. Für Opa brauchte sie den Gott Israels. Offensichtlich nicht so dringend, oder? Gibt es keine Götter in Moab? Natürlich, gibt genug, ja. Hat sie einen aussuchen, der dir am besten passt. Aber Ruth hatte etwas verstanden und Ruth hat eine Lektion gelernt. Auf welche Art und Weise, das schreibt uns ja hier nicht. Das wäre uns sehr, sehr spannend zu erfahren. Wie ist sie denn dazu gekommen? Das wissen wir nicht. Aber was uns hier beigebracht und was hier gelehrt wird, ist, welche Frucht wächst aus dem Leben eines, fängt an, aus dem Leben eines Gläubigen zu wachsen. Es gibt unterschiedliche. Wir haben das erste gesehen, was hat mit den Kosten zu tun. Und das zweite hat mit Gott selbst zu tun. Mit einem Verlangen nach Gott. Und das dritte, womit hat es zu tun?
Ein
Volk Gottes?
Ein Volk Gottes. Nach seinen Heiligen. Ein Verlangen genauso nach seinen Heiligen. Das ist das, was uns die Bibel genauso lehrt. Und ich werde da anfangen, euch ein Stück weit mit hineinzunehmen. Vielleicht mal müssen wir es nächstes Mal wieder so machen, dass wir dann nochmal, um es aufzurollen, ein paar Bibelstellen mehr noch angucken. Aber das ist das, was die Bibel uns genauso zeigt, wer, bei wem dieses Verlangen nach Gott da ist. Bei dem ist es wie von selbst eigentlich, ist es wie von alleine, dass auch ein Verlangen nach denen wächst, die sich auch nach Gott ausstrecken, die Gott auch lieben, die auch diesen Weg gehen, denen Gott auch nicht egal ist. Und ich sage euch, ich habe das immer, ich habe das schon so oft in meinem Leben gemerkt, sobald da jemand da ist, dessen Seele auch nach Gott hungert und nach Gott dürstet, das ist fast, es vereinigt sich mit ihm. Und du brauchst nicht lange Anlauf, du hast sofort eine Basis einfach da. Und das ist wirklich etwas Wunderbares, was Gott will. Und das sehen wir hier auch überdeutlich in dem Text, oder? Was ist sofort aus diesem Glauben, der bei ihr entstanden ist, was ist da sofort daraus gewachsen? Eine erstaunliche Loyalität zu Naomi, oder? Welche Schwiegertochter würde das auf sich nehmen, wenn die Schwiegertochter ihr schon dreimal anbietet und sagt, du darfst gehen, du hast keine familiären Verpflichtungen mehr. Ich spreche dich von dir all dem frei. Geh nach Hause, leb dein Leben. Oh, vielen Dank. Tschüss. Küsste sie. Ja. Wünsch Gottes Segen. Tschüss. Nein. Ruht nicht. Sondern es ist zu ihr eine Bindung gewachsen. Und das drückt sie in diesen wunderbaren Worten aus.
Ich denke, sie hatte Vertrauen. Sie wusste, dass es der richtige, Gott hat ihr das gezeigt, dass es der richtige Weg war.
Ja, absolut, ja. Sie ist, wie gesagt, zum Glauben gekommen und sofort ist, weil Naomi auch zu diesem Volk gehört, sofort wächst eine Verbindung und sofort ist er, bei dir muss ich bleiben. Mit der Orpa bin ich eigentlich genetisch und wie auch immer kulturell viel näher zusammen, aber ich muss bei dir bleiben. Ja. Ja, weil auf einmal eine geistliche Verwandtschaft entstanden ist. Denn wo du hingehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Seht ihr das? Das ist das Entscheidende, ja? Dein Volk ist mein Volk. Jetzt in Bezug auf diese zwischenmenschliche Beziehung. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Lass uns nochmal auch in den Thessalonicher Brief nochmal hineingehen. Wenn wir da heute schon so fleißig unterwegs waren. Erste Thessalonicher. Nochmal in Kapitel 3. Wir haben es vorher schon gelesen. Habt ihr das da, seid ihr da drüber gestolpert? Wir beschäftigen uns mit Kennzeichen eines Gläubigen. Wer findet, ich will euch ein bisschen zu der späten Stunde rauskitzeln. Wer findet es hier in dem Abschnitt von Vers 1 bis Vers 8, kommt das vor?
Dass sie die Brüder schicken.
Ja, das natürlich auch, dass sie die Brüder schicken. Und überhaupt, das ist alles von Paulus, oder? Warum sagt er, ich habe meinen Job gemacht, also ich gehe jetzt weiter? Ja? Nein, das Herz brennt. Es lässt sie nicht in Ruhe. Aber wo sehen wir es noch? Dieses Kennzeichen?
In Vers 2 vielleicht. Indem er die rettende Botschaft von Christus verkündet. So dient er Gott.
Und wir sandten Mörder, so ein Bruder, um euch zu stärken. Vers 2?
Also Thessalonicher 3, Vers 2.
Wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen.
Okay,
andere Übersetzung. Okay, das hat mit der Übersetzung, okay. Meinte ich jetzt nicht den Text, was?
Das 8, dass das halt durch euer Festhalten am Glauben werden wir gestärkt. Weil ich sehe, wie andere Gläubige an Gott festhalten, werde ich gestärkt.
Das ist auch das, was wir vorher gesehen haben. Vers 6 wollte ich eigentlich hinaus. Schau mal, da aber jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist, und die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe. Timotheus ist dort hingegangen. Was hat er beobachtet bei ihnen? Glauben und Liebe. Er hat gesagt, Paulus, weißt du was? Die lieben sich untereinander. Und das sieht man. Ja. Das ist, und Paulus sagt, oh, wenn das stimmt, das ist ein Anzeichen, das ist eine Frucht Gottes, die da anfängt zu wachsen. Halleluja. Es scheint, dass es nicht vergeblich war, die Arbeit. Die erste Früchte von diesem Samen, der gesät worden ist, zeigen sich. Wunderbar. Das ist ein Erweis für Paulus. Schaut mal, 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Nochmal zwei Seiten weiterblättern. Auch da, auch das haben wir schon gelesen. Wofür dankt er Gott? Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder. Also, wir können gar nicht anders. Ne? Genau. Brüder, wie es angemessen ist, wie es sich gehört, ja? Weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Seht ihr, er sagt sogar, es ist etwas, was wächst, was immer mehr wird. Er sagt, Timotheus, wie gesagt, ist derjenige gewesen, der es berichtet hat. Der 2. Thessalonicher Brief, so wie ich es im Kopf habe, ist er in kurzer Zeit später abgefasst worden, nach dem 1. Also es ist keine große Zeitspanne dazwischen. Ja, und so schwingt es immer noch mit von dem, was Timotheus ihnen berichtet hat. Sonst oder er hat es irgendwie anders getragen bekommen. An anderer Stelle heißt es, dass die aus dem Haus der eine Schwester da, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, haben es berichtet, ja, und dies und dies und jenes, jenes. Also Paulus hatte so sein Postbotensystem. Und dann kommt er und zu ihm und sagt, du, sie halten immer noch am Glauben fest, obwohl die verfolgt werden, obwohl welche eingesperrt vielleicht wurden, obwohl sie misshandelt werden. Und aber auch, was noch? Und ich sehe bei ihnen, die Liebe untereinander wächst und wächst und wächst. Das ist ein wunderbares, ein herrliches Zeichen, ein Merkmal eines Wiedergeborenen. Epheser 1, Vers 15. Und in sehr vielen Briefen redet Paulus auf diese Art und Weise. Oder wir haben es jetzt wiederholt, ja. Im Thessalonicher Brief hier. Und ich meine das an mehreren weiteren Stellen noch zu finden ist. Epheser 1, Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euren meinen Gebeten. Seht ihr, wie leicht das schon wieder ist? Ja. Paulus sagt, seitdem ich gehört habe, dass ihr an Christus glaubt, dass ihr alle Heilige, seht ihr hier, eure Liebe zu allen Heiligen, nicht so zu 4 oder 5 oder so ein paar Auserwählten von den Heiligen, sondern zu allen, die Christus gehören und die ihn lieben, eine Verbundenheit, die da wächst. Ja, er sagt, dafür danke ich meinem Gott. Es ist etwas, was er permanent tut. Es ist nicht so einmal dankt er dafür, sondern er sagt, alle Zeit danken wir dafür. Ja, hier, ich weiß nicht, ob er es hier genau sagt mit alle Zeit, aber nee, er sagt es hier nicht, aber an anderen Stellen erwähnt er das. Er sagt, er ist permanent dankt er dafür, weil für ihn, er schaut immer, halt immer Ausschau danach. Wie gesagt, in 1. Thessalonicher 3, wie wir gesehen haben. Ist es echt oder ist es nicht echt? Ist es etwas, was sofort wieder eingeht, was kaputt geht, was also eine kurze, so, wie sagt man da? So, eine kurze Leben. Ja, also,
wie heißt das Feuer?
Strohfeuer. Ob das ein Strohfeuer war oder ob es etwas Dauerndes, etwas Bleibendes war. Ja? Das ist permanent. Guck mal hier, Kolosser 1, Vers 4, 1, Vers 3, ist wieder dasselbe. Philipperbrief dazwischen, dann kommt der Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 3, wir danken, schau, jetzt kommt, hier kommt es vor, alle Zeit. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Also immer, wenn ich bete, euren Dank ich für die Kolosse. Warum dankt er für die Kolosse? wegen, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Schon wieder dasselbe, gell? Glauben an Jesus und die Liebe zu den Heiligen. Es ist etwas, was sich als eine Frucht eines Gläubigen in seinem Leben unmittelbar zeigen wird. Und wir sehen, bei Ruth hat das nicht lange gedauert. Und ihr Lieben, ich kann gar nicht wissen, wie sehr ich mich freue, wenn ich genau das beobachten darf bei manchen Geschwistern, so, wo ich merke, auf einmal bricht eine Liebe auf zu Gott selbst, aber dann auch zu den anderen Geschwistern. Dann sagt man nicht, oh, Sonntag, jetzt muss ich wieder in die Gemeinde gehen. Sagt, oh, wie gut, endlich ist wieder Sonntag, hat so lange gedauert. Oder Montag oder jetzt heute Dienstag, ja, wann wir halt zusammenkommen. Ich kann die Heiligen sehen. Ich darf Gemeinschaft mit ihnen haben. Wir dürfen zusammen Gott anbeten. Wir dürfen uns stärken, dürfen uns ermutigen. Oh, das ist gut. Also das sind einige Kennzeichen von jemandem, der wiedergeboren worden ist, der ein neues Leben, ein neues Herz, wie wir Jeremia 31, der Hesekiel 36, ein neues Herz von Gott bekommen hat. Wollen wir es damit abrunden. Nächstes Mal schauen wir noch die eine oder andere Stelle an. Die erste Johannesbrief spricht viel darüber. Da will ich mit euch noch ein bisschen hineinschnuppern. Aber wir haben schon mal drei Kennzeichen zusammengesammelt. Es ist Bereitschaft zum Leid, es ist ein Verlangen nach Gott und es ist die Liebe zu seinen Heiligen. Lass uns beten, dass auch diese Kennzeichen bei uns mehr und mehr zunehmen dürfen, dass auch wir uns als welche erweisen dürfen, an denen nicht vergeblich gearbeitet worden ist, sondern die das Wort mit aller Bereitwilligkeit aufgenommen haben, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich will dir von ganzem Herzen für diese Zeit hier danken. Es ist etwas Kostbares und je mehr man darüber nachdenkt und auch vor dem Hintergrund, was wir jetzt angeschaut haben, ist es etwas Wunderbares, Herr, hier mit deinen Heiligen zusammen zu sein. Es ist etwas sehr, sehr Köstliches, etwas, was wir genießen wollen, solange du es uns ermöglichst, solange du es uns schenkst, weil wir es nicht wissen, Herr, was in deiner Vorsehung ist und wie diese Geschichte auch mit uns weitergehen wird. Danke, dass wir diese Zeit unter deinem Wort haben durften, dass wir von Ruth lernen durften und an Ruth beobachten dürfen, was es bedeutet, zum Glauben an dich zu kommen. Dass es da nicht um ein gesprochenes Gebet geht, dass es da nicht darum geht, dass man einer bestimmten Gemeinschaft angehört, dass es nicht darum geht, dass man bestimmte Dinge erfüllt hat, sich taufen hat lassen oder sonst irgendetwas, sondern diese Kennzeichen, Herr, die sind anderer Natur. Und es ist wunderbar, Herr, das an ihrem Leben zu beobachten und wie du das in so einem Menschen bereits gewirkt hast, der eigentlich fern von dir war, der nichts von dir wusste, den du auf so eine gnädige Art und Weise herausgerettet hast aus dem ganzen Götzendienst und der geistlichen Nacht und Finsternis und so ein herrliches Werk in ihr begonnen hast, Herr. Es ist wunderbar, das zu beobachten. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, bei dem du das Werk hier in unserer Mitte schon begonnen hast. Und will ich bitten, Herr, setze es fort und vollende es bis auf den letzten Tag. Und füge du weitere hinzu, die dadurch, dass sie so verändert werden, dir Ehre geben, deinem Namen Herrlichkeit bereiten. Darum wollen wir dich bitten, Herr. Du bist wunderbar und herrlich. Dir gebührt Lobpreis und Ehre und Anbetung. Amen. Amen. Amen.